das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. In Frankreich ist die Regierung zurückgetreten und Präsident Hollande fordert von der neuen Mannschaft, dass sie bitteschön so Politik macht, wie er es will. Unsere Tagesthemen. Wer meckert, der fliegt. Frankreich bekommt eine neue Regierung. Außerdem, wer sind die Geldgeber des Terrors und des Islamischen Staates? Und es war ein umstrittenes Instrument. Vor 50 Jahren begann der groß angelegte Freikauf von DDR-Häftlingen. Der französische Präsident steht im Regen. Und das, obwohl es ja heute eigentlich etwas zu feiern gab. Vor 70 Jahren wurde Paris von den Nazis befreit. Nun will François Hollande das würdigen, aber an der Nordwestküste des Landes gießt es in Strömen. Man könnte meinen, das Wetter wollte auf seine nasse Weise die Situation in Frankreich beschreiben. Für das Land sieht es düster aus. Der Wirtschaft geht es miserabel. Die sozialistische Regierung ist heute zurückgetreten, weil Minister aus den eigenen Reihen den Kurs kritisierten. Und der Präsident wirkt wie jemand, der zwar weiß, Reformen, wie sie einst Gerhard Schröder eisern durchsetzte, täten Frankreich sehr gut, aber ein schrödersches Basta traut man Hollande nicht gerade zu. Markus Preis berichtet.
Es sollte ein Moment des Stolzes werden, der nationalen Einheit ein Zeichen, dass Frankreich auch schwierigste Momente übersteht. Paris heute Abend, Lasershow und Feierlichkeiten, vor genau 70 Jahren endete die deutsche Besatzung. Stattdessen aber trat hier der Präsident eines verunsicherten, zerstrittenen Landes auf. Nur der Blick auf die Geschichte rechtfertigte heute große Worte. Frankreich im Sommer 1944 war ein Land in Ruinen, aber eines, das die Kraft aus sich selbst heraus wiedergefunden hat. Das sage ich allen, die sich in Europa Sorgen machen, über die Schwierigkeiten, die es im Moment gibt. Verglichen damit ist er wirklich ein kleines Problem. Und trotzdem steckt Frankreich wegen ihm in einer schweren Regierungskrise. Arnaud Montebourg, Liebling der Linken innerhalb der Sozialistischen Partei, als Rebell stilisierte er sich heute noch einmal als jemand, der aufbegehrt gegen eine vermeintlich von Deutschland diktierte Spar- und Reformpolitik. Die ganze Welt fleht uns doch förmlich an, diese absurde und sinnlose Sparpolitik zu beenden, die Europa nur immer weiter in die Krise führt und irgendwann auch in die Deflation. Töne, die Präsident Hollande und sein Premierminister Valls nicht länger hinnehmen wollten. Schließlich versuchen sie seit Monaten verzweifelt, das Land hinter ihren Reformkurs zu bringen. Für Experten war der heutige Schritt nötig, um die Autorität des Staates zu wahren. Hollande ist zögerlich dabei, den französischen Sozialismus in eine Sozialdemokratie umzubauen, so wie Gerhard Schröder in Deutschland oder Tony Blair in Großbritannien. Keine Regierung kann es sich bei einem so schwierigen Prozess erlauben, zwei Meinungen in der Wirtschaftspolitik zu haben. Ist jetzt dann also der Moment gekommen, an dem Hollande ernst machen kann? Sanierung der Staatsausgaben, Reform des Arbeitsmarkts? Wie ein zupackender Anführer sah er heute beim Besuch in der Bretagne nicht aus, was zugegeben ein wenig am Wetter lag. Doch auch politisch bläst ihm der Wind nun noch stärker ins Gesicht. In den eigenen Reihen hat er sich neue Feinde geschaffen und die Opposition freut sich ohnehin über jede Panne. So etwas wie heute gab es noch nie. Hollande ist der Totengräber unserer Institution. Und die Rechtsextremen? Auch die neue Regierung wird sich wieder der EU unterwerfen. Was wir brauchen, sind Neuwahlen. Vereint im Gedenken an die Prüfung der Vergangenheit. Das war Paris heute Abend. Ab morgen muss Frankreich an seiner Zukunft arbeiten. Dringender denn je.
Tja, der Präsident und seine vielen Probleme. Ein Kommentar von Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk.
Müssen wir uns um Frankreich sorgen? Schnelle Personalwechsel gehören vom Präsidenten mal abgesehen bei den Franzosen dazu. Selbst die Regierungschefs haben eine durchschnittliche politische Überlebenszeit von nicht mal 3 Jahren. Also, was soll's? Ich fürchte, diesmal müssen wir uns sorgen. Dieser Regierungsrücktritt ist Symptom einer tiefen Vertrauenskrise. Präsident Hollande scheint sein Land zu entgleiten und Deutschland entgleitet der mit Abstand wichtigste Partner in der EU. Hiobsbotschaften überall in Frankreich. Die Arbeitslosenquote stabil zweistellig, Industrieunternehmen verlassen das Land, die Staatsausgaben laufen aus dem Ruder, die politische Klasse, von Skandalen diskreditiert. Orthodoxe Linke wie der bisherige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg fordern die immer gleiche Therapie. Den Geldhahn aufdrehen, bloß keine Zumutungen für die Franzosen, der Staat macht das schon. Genau so ist Frankreich dahin gekommen, wo es jetzt steht. Präsident Hollande weiß, dass es so nicht weitergehen kann, aber leider ist er gewählt worden, weil er versprochen hat, dass es so weitergeht. Jetzt hat er keine Wahl mehr. Nur echte Wirtschaftsreformen, eine Schlankheitskur für den krakenhaften Staatsapparat, ein Arbeitsmarkt, der nicht einbetoniert ist in Besitzstandswahrung, damit kann Frankreich aus der Depression herauskommen. Hollande müsste sich von dem Gedanken lösen, wiedergewählt zu werden. Bei seiner Popularität momentan eh schwer vorstellbar. Riskiert er jetzt etwas ganz gegen sein Naturell? Er könnte wenigstens Respekt, wenn schon keine Wahlen gewinnen. Wurstelt er nur weiter, gewinnt die am Ende noch eine ganz andere, die bedrückend populäre Rechtsaußen Marine Le Pen. Und das wäre nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa eine Katastrophe.
Michael Strempel kommentierte: Es wäre falsch zu glauben, dass die Terroristen der Gruppe Islamischer Staat in den Grenzen dessen agieren, was ihr Name verspricht. Es reicht ihnen nicht aus, aus dem Irak einen Staat nach ihren barbarischen Vorstellungen zu machen. Vielmehr muss man befürchten, dass sie weite Teile des Nahen Ostens mit Terror überziehen wollen. Jetzt bereits kontrollieren die IS-Kämpfer mehr als ein Drittel Syriens und Teile des Iraks, hier schraffiert dargestellt. Und nun haben sie einen strategisch wichtigen Punkt in Syrien erobert, nämlich den Militärflughafen nahe ihrer Hochburg Al-Raqqa. Auch wenn im IS-Einflussgebiet große Wüsten und Landstriche liegen, in denen niemand wohnt, die Milizen sind stark. Mittlerweile so stark, dass der syrische Präsident Assad heute sagt, er wolle mit dem Westen zusammenarbeiten. Ein zynisches Angebot, denn das hieße, einen Pakt mit dem Teufel schließen, um den anderen Teufel zu besiegen. Volker Schwenk.
Nach der Schlacht um den Militärflughafen wollen die IS-Terroristen ihren Sieg auch propagandistisch nutzen. Bilder aus Al-Raqqa, der Hauptstadt des sogenannten Kalifats. Jubelnde IS-Anhänger feiern den jüngsten Erfolg. Rauchwolken am Horizont, das syrische Regime, das die Terroristen lange schonte, fliegt Angriffe gegen den selbsternannten Islamischen Staat. Syriens Außenminister bietet sich dem Westen als Partner an im Kampf gegen den IS-Terror. Luftschläge der Amerikaner seien willkommen, meint er, in Absprache mit dem Regime Assad. Für westliche Staaten ist das undenkbar, zumindest bislang. Die IS-Terroristen verstehen virtuos, ihre Erfolge in Szene zu setzen. Ein Propagandavideo, das pünktlich zum Fall des Militärflughafens Al-Tabqa im Internet erschien. Auf syrische Soldaten wird regelrecht Jagd gemacht, Gefangene werden erschossen oder massakriert. Jeden Tag begehen die Terrorgruppe IS und mit ihr verbundene Gruppen schwere Menschenrechtsverletzungen, gezielte Tötungen, Zwangsbekehrungen, Entführung, Menschenhandel oder Versklavung. Die moderateren Rebellengruppen, die nichts mit IS-Terroristen gemein haben, geraten in Syrien zunehmend unter Druck. Wie hier in Aleppo kämpfen sie mittlerweile an zwei Fronten, im Süden gegen Assads Truppen, im Norden gegen die IS-Terroristen. In Al-Bab, einer Stadt östlich von Aleppo, herrschen die Terroristen auch schon. Sie kommen der Rebellenhochburg immer näher. Die gemäßigten Kräfte werden zerrieben im Kampf gegen das Regime und den IS. Der Islamische Staat ist ein Dolchstoß in den Rücken der Revolution. Zurzeit scheint der Terrorismus und seine letztlich menschenverachtend grausame Herrschaft im Namen des Propheten nicht aufzuhalten, noch ein Propagandavideo. Der Ex-Al-Qaida-Kämpfer Nabil Naim glaubt, dass die Terrorgruppe Islamischer Staat auf Jahre eine Bedrohung bleiben, aber dass ihr selbst erklärter Staat keinen Bestand haben wird. Er wird zusammenbrechen, sagt er, die Menschen wollen ihn nicht. Der Islamische Staat breitet sich militärisch zwar immer weiter aus, aber in den Herzen der Menschen hat er keine Chance. Erneut sind den Extremisten jetzt auf dem Militärflughafen schwere Waffen in die Hände gefallen. Der Krieg ist noch lange nicht zu Ende.
Aus der Ferne erscheint es immer noch unbegreiflich, wie aus einer Horde Dschihadisten quasi unbemerkt vom Rest der Welt eine ganze Armee entstehen konnte. Eine Armee, der immer mehr Männer zulaufen. Wie kann es eigentlich sein, dass diese Armee bis an die Zähne bewaffnet ist, hochgerüstet mit modernsten Waffen und sich selbst martialisch in schicken Pickups inszenieren kann? Es gibt viele Einnahmequellen. Auch einige Golfstaaten unterstützen die mörderischen Kommandos. Die spendablen Privatiers und Vereine dort haben selbst ein politisches Interesse. Michael Stempfle über das schmutzige Geschäft mit dem Geld.
Ihr Vormarsch rasant inszeniert. Und tatsächlich, die Milizen des Islamischen Staates konnten in kurzer Zeit viel Territorium erobern. So archaisch sie auch auftreten, ihr Umgang mit Geld ist hochmodern. Ihre finanziellen Managementfähigkeiten sind beeindruckend. Sie organisieren sich finanziell gesehen wie ein Staat, quasi wie eine Regierung. Das ist ein Hauptgrund für ihren Erfolg. Sie warten immer, bis sie genügend Geld haben. Und erst dann breiten sie sich weiter aus. Ihre Strategie? Sie machen sich einfach alles zu eigen, was sie vorfinden. Zunächst raubten sie Kunst, dann immer mehr Waffen. In eroberten Gebieten erheben sie Schutzzölle. Besonders lukrativ? Ölfelder. Die IS-Kämpfer wollen nicht etwa nur eigene Fahrzeuge betanken. Nein, Öl ist für sie ein Handelsgut.
Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass auch über Frontlinien hinaus mit dem Öl gehandelt wird. Also ganz konkret, der Islamische Staat hat Öl verkauft, nicht nur, aber vor allem auch an das Regime von Bashar al-Assad in Syrien.
Bislang konnte der IS zudem auf großzügige Spender vertrauen. Einzelpersonen aus Saudi-Arabien, Kuwait oder Katar wollten sunnitische Kämpfer unterstützen, um den Einfluss der Schiiten zu begrenzen. Für den Außenminister aus Katar offenbar ein Imageschaden. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt stellt er klar, auch sein Staat wolle den IS aufhalten. Bleibt nur die Frage, wer sind dann die Unterstützer aus Katar?
Die großen, zum Teil reichen, zum Teil nicht so reichen Unterstützer, die etwa nach einer Freitagspredigt einem Propagandisten des Islamischen Staates einen Scheck oder Bargeld in die Tasche geben. Das sind häufig Leute, die auch harte islamistische Opposition in diesen Staaten sind.
Der Unterschied zwischen dem IS und anderen kämpfenden Gruppierungen in der Region: Der Islamische Staat ist von Spendern nicht abhängig. Die kleinen Rebellengruppen, die etwa im Norden von Syrien kämpfen, könnte man als Start-up-Organisationen bezeichnen. Sie sind auf private Spender vom ganzen Mittleren Osten angewiesen. Die IS-Kämpfer im Irak hingegen haben ihre eigenen Geldquellen. Für die internationale Staatengemeinschaft ist es schwer, die IS-Kämpfer von ihren Geldquellen abzuschneiden. Und genau das macht die IS-Milizen so gefährlich. So skrupellos, wie sie ihre Waffen einsetzen, so schamlos bedienen sie sich jeder nur erdenklichen Geldquelle.
Auch in einem anderen Krisengebiet im Nahen Osten ist kein Ende der Gewalt in Sicht. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas hat es heute von beiden Seiten erneut Angriffe gegeben. Bei Luftschlägen sind im Gazastreifen 9 Menschen getötet und 10 verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurden mehr als 60 Ziele im Palästinensergebiet unter Beschuss genommen. Von dort seien mehr als 100 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Zum Ende der Urlaubszeit könnte es bei der Lufthansa und bei der Bahn Streiks geben. Die Lufthansa versucht derzeit, Streikpläne der Piloten noch abzuwenden. Eine Einigung ist allerdings nicht in Sicht. Auch im Tarifstreit bei der Bahn sind die Fronten verhärtet. Die Gewerkschaften wollen sich allerdings abstimmen, damit nicht gleichzeitig im Flugverkehr und auf der Schiene gestreikt wird. Die Börsendaten. Der Dow Jones schloss bei 17.077 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX ging mit 9.510 Zählern aus dem Handel. Neben der Lufthansa war auch der gesunkene IFO-Geschäftsklimaindex Thema an der Börse. Dazu Markus Gürne.
Die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft wächst. Die weltweiten Krisen sorgen Unternehmer. Und zwar zunehmend. Nicht nur im August, auch schon vorher zeigte die Kurve nach unten. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartung für die nahe Zukunft bereitet den Befragten Sorgenfalten. Vor allem die Unsicherheit in der Ukraine-Krise verdirbt einen guten Teil des Geschäftes. Dies wirkt sich bereits bei den Maschinenbauern aus. Die Lufthansa hat andere Sorgen. Die Piloten wollen mehr Geld, die großzügige Ruhestandsregelung behalten und sind bereit, wieder dafür zu streiken. Die Lufthansa-Aktie liegt zwar mit 0,2% im Plus, ist aber dennoch Schlusslicht heute im DAX. Der letzte Pilotenstreik im April kostete das Unternehmen 60 Millionen Euro. Streiks seien ab sofort möglich, heißt es bei der Gewerkschaft Cockpit. Trotz Ferienzeit ist das einzige Zugeständnis an den Fluggast eine frühzeitige Ankündigung.
Der Streit in der Union über die geplante Pkw-Maut kocht weiter hoch. CSU-Generalsekretär Scheuer warf in der Süddeutschen Zeitung Politikern der Schwesterpartei CDU vor, ein Sommertheater zu inszenieren. Ihre Kritik zeuge von tiefer Ahnungslosigkeit. CDU-Vizechef Laschet forderte erneut, die Maut nicht für alle Straßen zu verlangen. Das sei so nicht im Koalitionsvertrag verabredet. Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei ihrem Besuch in Spanien für den dortigen Wirtschaftsminister de Guindos als nächsten Chef der Eurogruppe ausgesprochen. Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Rajoy in Santiago de Compostela lobte Merkel außerdem die Reformpolitik des Landes. Es sei ein Beispiel dafür, dass Einsparungen den Weg zu wirtschaftlichem Wachstum ebnen könnten. Die spanische Konjunktur hat sich etwas erholt, die Arbeitslosigkeit ist aber extrem hoch.
Im Juni trafen sich Wladimir Putin und Petro Poroschenko am Rande der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie und sprachen miteinander. Gebracht hat das leider nur wenig. Nun wollen sie morgen im weißrussischen Minsk mal wieder miteinander reden. Und irgendwie hat man das Gefühl, es könnte wieder so ausgehen wie damals in Frankreich. Zumal nur einen Tag vor dem Treffen das gegenseitige Provozieren und Verdächtigen mal wieder auf vollen Touren läuft. Dass Präsident Poroschenko just heute Abend ankündigte, das Parlament in Kiew aufzulösen und für Ende Oktober Neuwahlen auszurufen, das klingt zunächst nach einer Überraschung, ist aber nach seinen Worten nur ein angekündigter Teil seines Friedensplans. Birgit Firnig berichtet.
Kaum ist der letzte der weißen russischen Lkw wieder über die Grenze nach Russland zurückgerollt, soll nun so schnell wie möglich der nächste Konvoi in die umkämpfte Krisenregion geschickt werden. Ein Affront. Einmal mehr setzt sich Moskau über die Einwände der ukrainischen Regierung hinweg. Die Ankündigung Lavrovs, einen zweiten Konvoi zu schicken, kam mit einer Selbstverständlichkeit, als habe es eine einvernehmliche Lösung mit Kiew gegeben. Bei einer seiner seltenen Pressekonferenzen rief der russische Außenminister die Ukraine und das Internationale Rote Kreuz auf, die Hilfsaktion zu unterstützen. Wir haben dem ukrainischen Außenministerium schriftlich mitgeteilt, dass wir einen weiteren Konvoi schon in den nächsten Tagen losschicken wollen. Außerdem haben wir ihnen eine genaue Liste geschickt. Im russischen Fernsehen wurden heute diese Bilder gesendet, um zu zeigen, dass die Hilfsgüter des Konvois in Luhansk bei den Menschen gelandet seien. Für Aufregung in Kiew sorgten außerdem Berichte über eine Kolonne gepanzerter russischer Fahrzeuge, die in der Nähe von Mariupol im Südosten der Ukraine über die Grenze gefahren seien. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates sprach von der Öffnung einer zweiten Front. Heute Morgen ist eine Kolonne von russischen gepanzerten Fahrzeugen in das Gebiet der Ukraine eingedrungen. Unsere Grenzsoldaten wurden daraufhin in Kämpfe verwickelt. Schwere Vorwürfe am Vorabend des Gipfels in Minsk. Die Separatisten und auch der russische Außenminister haben sie zurückgewiesen. Keine guten Vorzeichen für ein Treffen der beiden Präsidenten, das außerdem von schweren Kämpfen rund um Donetsk überschattet wurde. Mit diesen Bildern belegen die Rebellen ihre Geländegewinne. Man brauche keine Hilfe von außen, hieß es da. Diese Kisten habe man vom ukrainischen Militär erbeutet. Am Abend dann noch eine Nachricht aus Kiew. Präsident Poroschenko löste wie angekündigt das Parlament auf und ebnete damit den Weg für Neuwahlen Ende Oktober. Damit will er wohl endlich das Signal für einen politischen Neuanfang geben.
Ja, und wir blicken direkt auf das morgige Treffen der beiden Präsidenten im weißrussischen Minsk. Dort ist für uns schon Udo Lelischkis. Udo, was ist denn von den Gesprächen morgen zu erwarten?
Und ich denke, hier findet statt, was Angela Merkel am Samstag bereits in Kiew ankündigte. Man wird versuchen, Präsident Putin noch mal mit einem ganzen Paket von Verhandlungen zum Umdenken zu bewegen. Morgen reisen hier an Catherine Ashton, die Außenbeauftragte, aber auch Karel de Gucht, der Handelskommissar. Und der wird zum Beispiel versuchen, Moskau, also Putin, die Angst zu nehmen vor dem Assoziierungsabkommen der Ukraine mit Europa, vor den Handelserleichterungen, die damit verbunden sind. Moskau fürchtet den Strom von billigen Waren über die Ukraine nach Moskau. Diese Befürchtung möchte man dämpfen. Günther Oettinger, der Kommissar für Energiefragen, wird versuchen, die Gasgespräche erneut in Gang zu bringen. Auch das ein Versuch, da vielleicht positive Signale zu senden. Ob all das aber ausreicht, um Putin zu einem Kurswechsel zu bewegen, kann man auch bezweifeln, denn was da jetzt in der Ostukraine passiert, hat ihm ja einen enormen Auftrieb an der Heimatfront gegeben. Und es gibt ja auch Zeitgenossen, die argwöhnen. Er hat Größeres vor, nämlich dieses Novorossiya, nämlich die Tatsache, dass Separatisten vielleicht sogar einen Landweg durch die Südostukraine bis zur Krim schaffen. Das könnte dann deutlich wichtiger für ihn sein. Also das Zuckerbrot der Europäer ist reichlich klein, so glauben viele Beobachter.
Mhm, ja. Sie haben es gerade gesagt, das eine ist das Zuckerbrot, aber es gibt ja nicht wenige, die Sorge haben, dass Putin doch mehr will, doch eine Invasion in der Ostukraine plant. Haben die Europäer auch eine Peitsche dabei?
Nun, die ist ebenfalls recht kurz geraten, muss man hart zu sagen. Militärisch wird nichts passieren, das ist völlig klar geworden. Was bleibt, sind Sanktionen, die Hoffnung, dass Putin da weitere Sanktionen fürchten könnte. Aber es hat sich dann wirklich deutlich gezeigt, dass die Europäer sich schwer tun mit diesem Thema Sanktionen. Erst heute warnte der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft wieder, dass die Russland-Exporte bis zu einem Viertel einbrechen könnten. Putin wartet nach wie vor erfolgreich auf die Überschickung von zwei großen Helikopterträgern, den Mistrals aus Frankreich, auch die sind nicht in Frage gestellt. Und er hat die eigene Bevölkerung auch sehr erfolgreich auf eine Opferbereitschaft eingeschworen. Die Parallelen gestern in Donetsk, als Separatisten Ukrainer so durch Donetsk trieben, wie damals die Russen in Moskau, die deutschen Kriegsgefangenen, die Faschisten, das hat gewirkt. Es sind gezielt gesetzte Bilder, mit denen man suggerieren will, der Kampf gegen den Faschismus ist hart und opferreich, aber er lohnt sich. Am Ende steht der große, glorreiche Sieg. Das heißt, beides, Zuckerbrot und Peitsche, sind vielleicht ein bisschen klein, um hier zu viel Hoffnung aufkommen zu lassen.
Danke, Udo Liliuschkis nach Minsk. Mehrere tausend Menschen haben in St. Louis mit einem feierlichen Gospelgottesdienst von dem getöteten schwarzen Teenager Michael Brown Abschied genommen. Noch einmal die Nachrichten mit Jan Hofer.
Der 18-jährige Brown war am 9. August offenbar unbewaffnet von einem weißen Polizisten in Ferguson im US-Bundesstaat Missouri erschossen worden. Sein Tod hatte in seiner Heimatstadt tagelange Proteste und Krawalle ausgelöst und die Debatte über den Rassismus in den USA neu entfacht.
Als der Wagen mit dem Sarg des erschossenen Teenagers zum Friedhof aufbricht, geben ihm hunderte Motorradfahrer aus den schwarzen Vororten von St. Louis ein letztes Geleit. In einer bewegenden Trauerfeier hatten sich zuvor Tausende von Michael Brown verabschiedet. Prominente Bürgerrechtler und Familien anderer Opfer von Polizeigewalt waren aus dem ganzen Land angereist, um seinen Eltern an diesem schweren Tag beizustehen. Michael war ein großer Kerl mit einem sanften, freundlichen Wesen. Wir haben es satt, dass unsere Schwestern und Brüder auf der Straße erschossen werden. Wir sagen heute denen, die die Macht haben, um etwas zu ändern, hört uns. Dass der Schütze, der den unbewaffneten Teenager getötet hatte, noch immer nicht angeklagt ist, versteht hier keiner. Eine überwiegend weiße Jury entscheidet darüber in den kommenden Wochen. Ich konnte dich nicht beschützen, aber in meinem Herzen bleibst du immer lebendig, hatte Michaels Vater auf die Traueranzeige geschrieben. Heute heißt es Abschied nehmen. Der Kampf um ein faires Verfahren geht morgen weiter.
Der britische Schauspieler und Regisseur Richard Attenborough ist tot. Er starb gestern im Alter von 90 Jahren. Seinen größten Erfolg feierte Attenborough als Regisseur von Gandhi. An dem Filmepos über den indischen Unabhängigkeitskämpfer hatte Attenborough mehr als 20 Jahre lang gearbeitet. 1993 ernannte ihn die Queen zum Lord. Im selben Jahr hatte Attenborough in Steven Spielbergs Film Jurassic Park seinen wohl populärsten Auftritt als Schauspieler.
Jeder Mensch hatte einen Preis. Für 40.000 D-Mark öffneten sich im Osten die Gefängnistore und die ehemaligen Häftlinge konnten in den Westen ausreisen. 50 Jahre ist es her, dass so zum ersten Mal Hunderte aus dem DDR-Knast freikamen. In der BRD diskutierte man darüber, ob das Freikaufen nun besonders humanitär war oder einfach nur ein Handel mit Menschen. Denn immerhin flossen so Milliarden an harter Westwährung in den sozialistischen Staat. Am Anfang in den 60er Jahren waren es meist keine DDR-Bürger, die nach gescheiterten Fluchtversuchen nun in den Westen konnten, sondern vor allem Westdeutsche, für die Westmark bezahlt wurde. Gunnar Breske.
Jörg Bilke, zurück im berüchtigten Zuchthaus Waldheim.
Die Zelle war genauso groß und wir waren da zu viert eingesperrt. Der Raum für die Gefangenen war etwas beengt, weil da noch zwei Doppelbritschen standen. Der Kübel ist aber fast so wie damals.
Der westdeutsche Literaturstudent Jörg Bilke saß hier in Waldheim zwischen 1962 und 64. Und das nur deshalb, weil er sich für den bereits inhaftierten DDR-Schriftsteller Löst interessiert hatte. Leipzig, 1961. Bilke besucht die Buchmesse in der Stadt. In den Monaten zuvor hatte er in einer Mainzer Studentenzeitung mehrere DDR-kritische Artikel veröffentlicht, die Freilassung von Löst gefordert. Am Rande der Buchmesse trifft er die Frau des DDR-Schriftstellers. Wenige Stunden später wird er mitten in der Stadt von der Stasi verhaftet. Staatsfeindliche Hetze und Anleitung zur Republikflucht. 3,5 Jahre Zuchthaus.
Wir sind jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Da wurde gekübelt. Wir hatten ja keine Toiletten. Wir hatten kein fließendes Wasser. Dann war Frühstück. Um 5:30 musste zur Arbeit angetreten werden. Dann sind wir ins Arbeitshaus marschiert. Wir haben die Motoren für die Komet-Küchenmaschinen gebaut und für die Heizung des Autotyps Wartburg in Eisenach. Und das war natürlich glatter Schund. Das haben wir auch gemerkt. Und wir hatten das Sprichwort bei uns: Marx ist tot, es lebe Murks.
Mit Jörg Bilke sitzen damals in Waldheim 1800 Gefangene ein, weit über die Hälfte politische Häftlinge. 3 Jahre bestimmen Arbeit fürs VEB-Kombinat und sozialistische Umerziehung in seinen Haftalltag, bis die Stasi ihn und andere Gefangene eines Tages Richtung Grenze fährt. Bilke müsste noch 6 Monate absitzen, andere Jahre. Dass ihnen die Freiheit winkt, wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Auch nicht, dass sie die Ersten sind, die in großem Stil freigekauft wurden. Vor dem Erreichen des antifaschistischen Schutzwalls halten die Busse, 2 Anwälte steigen ein.
Das war der Rechtsanwalt Wolfgang Vogel von DDR-Seite und der Rechtsanwalt Jürgen Stange von der westdeutschen Seite. Die hatten ja für die beiden Regierungen diese Freikäufe ausgehandelt. Und die stiegen hinzu und haben uns begrüßt und haben gesagt, wir sollen nicht darüber sprechen, keine Interviews geben, weil man Angst hatte, sonst könnten ja nachfolgende Häftlinge nicht mehr freigekauft werden.
Der Ostberliner Anwalt Vogel organisiert für das DDR-Regime bis in die 80er Jahre hinein den Handel mit der Ware Häftling. Die Freiheit für 30.000 politische Gefangene war der Bundesrepublik bis 1989 3,4 Milliarden D-Mark wert, häufig gezahlt in Rohstoffen. Die Waren und Devisen hielten die DDR am Leben, wie der Historiker Jan-Philipp Wölbern untersucht hat, weshalb der Freikauf im Westen immer umstritten war.
Allerdings hat er auch massive man könnte beinahe sagen, zersetzende Wirkung auf den Repressionsapparat in der DDR gehabt, weil es sogar dazu kam, im Endeffekt, dass sich Ausreisewillige haben verhaften lassen, um über den Freikauf schneller in den Westen zu gelangen.
Jörg Bilke brachte der DDR 40.000 Mark ein. Kein zu hoher Preis, wie er heute findet, für ein Leben in Freiheit.
Bleibt der Blick auf das Wetter und die Erkenntnis, dass der Sommer in diesem Jahr ein recht windiger Geselle mit wechselhafter Laune ist. Da fragen wir am besten Carsten Schwanke, in welcher Stimmung wir ihn wohl nächste Woche antreffen werden. Ne?
Ja, eigentlich eher schon fast herbstlich, muss man sagen. Das gilt vor allem für den morgigen Tag, denn da bietet der Herbst, das muss ich wirklich so sagen, alles, was er bieten kann. Von Sonnenschein bis zu viel Grau und Nebel. Wir haben eine richtige Zweiteilung morgen im Verlauf des Tages. Und zwar gilt zum einen für den Norden Deutschlands, vor allem an Nord- und Ostsee. Dort gibt es viel Sonnenschein. 10 bis 12 Stunden sind dort möglich. Also wer den Tag am Strand verbringt, kann sich über viel Sonnenschein freuen, während es in der Mitte und im Süden nicht nur auf dieser Karte grau aussieht, sondern es wird dort morgen auch grau und nass aussehen, denn es kommen hier viele Regenwolken an und vor allem in der Mitte und im Süden können örtlich mehr als 30 Liter Regenwasser pro Quadratmeter herunterkommen und das allein innerhalb des morgigen Tages. Die Regenwolken sind jetzt schon da. Sie haben sich schon ausgebreitet über den gesamten Westen, die Mitte und auch den Osten, wo sie jetzt immer stärker ankommen. Und vor allem jetzt in der zweiten Nachthälfte wird der Regen aus Westen auch stärker. Im Norden hingegen ist es jetzt schon leicht bewölkt oder klar. Deshalb bildet sich hier zum Teil Nebel und es wird ziemlich kalt. Die Tiefstemperaturen, vor allem über Sandböden, können bei nur 3 bis 6 Grad liegen, während es unter diesen Regenwolken 10 bis 13 Grad sind. Morgen Vormittag geht es weiter mit dieser Zweiteilung. Im Norden viel Sonnenschein bei nur wirklich wenigen vereinzelten Wolkenfeldern. Ansonsten halten die Regenwolken ziemlich kompakt und dicht und es regnet vor allem im Südosten stärker. Im Westen gibt es mal vorübergehend etwas schwächeren Regen. Erst am Nachmittag kommen dann hier teils kräftige Regengüsse, örtlich auch kurze Gewitter auf. Und Sonnenschein ist hier eigentlich kaum zu sehen, während es im Norden freundlich weitergeht. Im Dauerregen Norwegen übrigens. Zwischen Nordhessen und Sachsen werden die Temperaturen am niedrigsten liegen. Dort gibt es maximal nur 11 bis 13 Grad. Etwas wärmer wird es mit Sonnenschein im Norden, bis zu 20 Grad. Und interessanterweise auch im Süden, denn hier kommt auch mit dem Südwestwind feuchtwarme Luft an. 20 bis 23 Grad sind dort möglich. Kurz noch ein Blick auf die weiteren Aussichten. Es wird besser und auch vor allem wärmer. Am Mittwoch schon im Nordwesten 20 bis 22 Grad. Der Donnerstag der wärmste Tag der Woche für uns alle mit Temperaturen von 21 bis 25 Grad, Karen.
Danke, Carsten Schwanke. So, und hier geht es jetzt weiter mit der Story im Ersten und einem Film, der zeigt, wie gefährlich Implantate im Körper werden können. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich 0:15 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.